Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, O Herr.
In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, es war am See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise: Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen: Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sagte zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen. So voller Fische war es. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See. Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt, und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Los, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, ich bin in Rom gewesen, jetzt zur Heiligsprechung der beiden Päpste, Johannes den 23. und Johannes Paul dem 2. Und es war schon eine schöne Atmosphäre, auch anders als sonst in Rom, Rom kenne ich ja schon, allein deswegen, weil dort viele Menschen, viele Nationen zusammenkamen und sie alle ein gemeinsames Ziel hatten. Am Trevi-Brunnen und an der Spanischen Treppe war kaum etwas los, aber der Petersdom war überlagert. Besonders beeindruckend war es dann, als bei der Heiligsprechungsfeier selbst vor den Bildschirmen war, also die Menschenmenge so versammelt, dass man auch bis zum Petersdom selber kaum sehen konnte, dann eben die Bildausschnitte bestimmend war. Und in dem Augenblick, in dem die Kamera Papst Benedikt, den Altpapst, zeigte, brandete überall Jubel auf. Eben bei den Polen, bei den Mexikanern, bei den Spaniern, bei den Franzosen, am wenigsten bei den Deutschen. Und noch einmal, jedes Mal, wenn er ins Bild kam, ein Jubel über der ganzen Menschenmenge. Papst Franziskus ging am Anfang und am Ende noch einmal zu Papst Benedikt und hat ihn umarmt. Und beide Male war der Jubel so, dass man also als Deutscher eine Gänsehaut bekommen konnte. Vor allem deswegen, weil man sich fragte, warum eigentlich nicht in Deutschland? Warum nicht immer noch so eine Verehrung, eine Freude darüber, dass wir einen deutschen Papst haben? Warum die Kommentare, nachdem er zurückgetreten war, das waren 8 vergangene Jahre, vertane Jahre, da hat er nichts bewirkt, das war ein Pontifikat, das ist nichtssagend gewesen. Die Herzen der ganzen Welt fliegen Benedikt immer noch zu, aber nicht der Deutschen. Es ist schon interessant. Ich habe es ja noch mit eigenem, ich habe es noch selbst erlebt, damals 1978, ich war zwar erst 13 Jahre alt, als Papst Johannes Paul II. Gewählt worden ist. Damals war es ebenfalls eine Euphorie. Endlich mal ein Nicht-Italiener. Endlich jemand aus einem anderen Land und auch so ein junger Papst. Und er brachte frischen Wind in die Kirche. Und es war auch in Deutschland nach dem Johannes Paul I., dem lächelnden Papst, eine Begeisterung für diesen neuen Papst, der auch in die ganze Welt zog und überall hinzog und sich auf den Weg machte, die Ortskirchen zu besuchen. Aber das kippte. Das blieb nicht. Und am Schluss musste ich mich nicht nur jungen Leuten, sondern oft auch den Kollegen in der Schule, den Religionskollegen vor allem, immer wieder rechtfertigen, warum muss der Papst denn so alt sein? Der hat doch uns nichts mehr zu sagen. Warum muss das so ein Konservativer sein? Warum muss dieser Papst aus Polen uns so viel Schwierigkeiten bereiten? Wir brauchen dringend einen anderen Papst. Und dann bei Benedikt die gleiche Euphorie, wir sind Papst, und es kippte wieder. Und nach einer gewissen Zeit hatten die Deutschen genug von ihrem eigenen Papst. Sie jubelten ihm nicht mehr zu, sondern in der Presse ging nur noch um einen Skandal nach dem anderen. Woher kommt das? Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei Johannes dem 23. genauso gewesen wäre, der allerdings nur kurz Papst gewesen ist. Und ich kann mir, ohne Prophet sein zu wollen, vorstellen, dass es bei Franziskus auch nach einer gewissen Zeit abbricht und sagt, nach der Begeisterung, ja wirklich ändern tut sich ja auch nichts. Das Problem ist aber manchmal nicht das, was benannt wird. Das Problem ist nicht, dass die Leute begeistert vom Papst sind und hoffen auf Veränderungen und es ändert sich nichts und deswegen enttäuscht sind. Man weiß eigentlich, am Glauben wird sich nicht viel ändern. Sondern ich habe das Gefühl manchmal, dass es etwas mit dem zu tun hat, was wir gerade im Evangelium gehört haben, zusammengenommen mit einer anderen Stelle. Denn dieser wunderbare Fischfang, wo Petrus noch einmal hinausfährt und dann erst richtig fängt, der ist auch schon am Anfang der Wirkungszeit Jesu gewesen. Damals, als Petrus den Jesus noch nicht wirklich kannte, ist er auch noch einmal weggeschickt worden. Jetzt werft noch einmal die Netze aus, fahr hinaus auf den hohen See. Und als er wiederkam, waren die Netze voll. Und was macht Petrus? Er sagt, geh weg von mir. Ich bin's nicht wert. Ich bin's nicht würdig, dass ich zu dir gehöre. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich möchte mit dir im Grunde nichts zu tun haben, denn ich habe es nicht verdient. Und jetzt, beim wunderbaren Fischfang, nach der Auferstehung, da stürzt sich Petrus ins Wasser und will diesem Herrn nahe sein. Beides mal das Gleiche, aber eine andere Reaktion. Die erste Reaktion ist die der Nicht-Erlösten, die angesichts dessen, der die Wahrheit ist, am liebsten verschwinden will. Und die Reaktion der Erlösten, der an der Auferstehung Jesu teilhabenden, ist die, jetzt möchten wir bei ihm sein. Er ist die Wahrheit, zu ihm wollen wir. Vielleicht ist das Problem der Deutschen ein Problem des mangelnden Glaubens. Nicht im Sinne von, dass wir zu wenig verstanden haben von den Dogmen oder zu wenig Dogmen glauben, sondern einfach nur, dass wir den Glauben nicht in uns wirklich lebendig haben. Denn wenn wir wirklich glauben würden, dass Jesus in uns lebt, hätten wir ein Selbstbewusstsein. Ein Selbstbewusstsein, das uns nicht davor Angst haben lässt, dass wir unsere Knie beugen. Ein Selbstbewusstsein, in dem wir wissen, wir sind erlöste Menschen, Jesus Christus lebt in uns und wir brauchen uns vor einem anderen, der mit dem Anspruch der Wahrheit an uns herantritt, nicht zu fürchten. Ein Selbstbewusstsein der Auferstandenen sagt, wir sind mit allem verbunden, die einen Dienst an der Wahrheit haben. Die, die diesen Selbstbewusstsein, dieses Bewusstsein der Auferstehungsgnade in uns selbst nicht haben, die müssen sich vielleicht selbst erheben. Und wenn es geht, über andere. Die müssen sich abgrenzen, die müssen sagen, ich bin derjenige, der Recht hat und nicht du. Wahrscheinlich habe ich nur deswegen Recht, indem ich andere schlecht mache. Und aus dieser Anti-Haltung entsteht, glaube ich, auch ein anti-römischer Effekt. Was will der uns denn sagen? Ich bin deswegen besonders, weil ich eine eigene Meinung habe. Ich bin deswegen ein freier Mensch, weil ich anders denke als er. Ich bin deswegen ein aufrechter Mensch, weil ich mir nichts sagen lasse. Ich bin deswegen jemand, der eine Bedeutung hat, weil ich nicht gehorsam bin. Ich kann das verstehen. Psychologisch ist das in Ordnung, aber es ist nicht christlich. Und aus einem neuen Glauben heraus können wir, gerade deshalb, weil wir auferstandene Menschen sind, die Knie beugen. Gerade deshalb, weil wir zum eigenen Denken, zum eigenen Glauben, zum eigenen Vertrauen berufen sind, können wir hinhören, auch mal gehorchen, auch mal annehmen, was andere uns sagen. Denn wir machen uns dadurch nicht klein. Wir werden nicht kleiner dadurch. Ganz im Gegenteil. Das ist unsere Größe, dass wir, so wie der Herr, der Allmächtige, sich klein macht in der Eucharistie, um den Menschen nahe zu sein, wir uns auch, wie Petrus, in den See stürzen können, um beim Herrn zu sein. Wir fragen nicht, ob das ein komisches oder ein lächerliches Bild ist. Wir wissen, es geschieht aus Liebe. Und so können auch die, die dem Papst zujubeln, ob nun dem Benedikt oder dem Franziskus oder den beiden heiligen Päpsten zujubeln, sagen, mein Jubel, das ist nicht etwas, was mich kleiner macht. Das ist nicht etwas, das mich zu einem Idolverehrer werden lässt, sondern mein Jubel ist Zeichen meiner Liebe und Verehrung. Es verbindet uns mit den Heiligen, es verbindet uns mit allem, auch mit den Päpsten, auch mit denen, die vor uns und nach uns geglaubt haben. Amen.